Stadt, Land.
Was?
Eine Podcast-Reise zu Orten, an denen sich mystische, sonderbare und spannende Geschichten zugetragen haben sollen.
Mit Domescu und Nicole.
Ah.
Stopp!
Hallo, hallo, wir sind zurück bei Stadt, Land, Was? Alle zwei Wochen erzählen Nicole und ich uns hier im Podcast gegenseitig spannende, wahre Geschichten zu Orten, die wir uns gegenseitig mit der Stadt-Land-Fluss-Methode ausgelost haben. Dabei losen wir uns aber natürlich nicht den ganzen Ort aus, sondern nur den Anfangsbuchstaben, damit Nicole zum Beispiel heute nicht weiß, was ich ihr erzählen werde. Und genauso war es auch vor zwei Wochen, als Nicole mir eine Geschichte zum Buchstaben C erzählt hat. Und liebe Nicole, hol mich und unsere Zuhörenden doch mal ab. Wohin hast du uns mitgenommen?
Ich habe euch mitgenommen nach Slowenien. Genauer gesagt nach Schachtice, zur Burg in Schachtice, wo Elisabeth Báthory gewohnt hat, die sogenannte Blutgräfin. Und eben ihre Geschichte erzähle ich in unserer letzten Folge.
Ja, und das war wirklich sehr spannend. Aber trotz aller Spannung haben wir natürlich am Ende nicht vergessen, mir einen neuen Buchstaben auszulosen. Und es ist einmal mehr der Buchstabe L geworden. Ich hatte schon mal eine L-Folge gemacht, nämlich zur Stadt Leicester. Und dabei ging es um die sterblichen Überreste eines englischen Königs. Hört die gerne nach, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ich meine. Das war eine unserer allerersten Folgen. Und nun, Nicole, darfst du aber raten, wohin es uns heute verschlägt. Und ich kann dir schon mal sagen, oder ich kann die Fallhöhe vielleicht ein kleines bisschen verringern. Du wirst nicht drauf kommen, aber probier's doch mal.
Okay, und es ist wahrscheinlich nicht London, wo ich ja auch nächste Woche im Urlaub bin.
Nein.
Und es ist wahrscheinlich auch nicht Leipzig.
Richtig.
Und es ist vermutlich auch nicht Laos.
Es ist auch nicht der Staat Laos. Hattest du den letztes Mal schon geraten?
Ich glaube, ich habe letztes Mal genau die gleichen drei Sachen geraten.
Sehr gut. Es ist auf jeden Fall alles drei falsch und es sind aber sehr schöne Ideen, die wir vielleicht noch irgendwann hören werden. Uns verschlägt es heute aber an einen Ort mit dem schönen Namen Love Lady.
Oh.
Hast du eine Vorstellung, wo dieser Ort liegen könnte?
Also es klingt irgendwie sehr ausgedacht, vielleicht in einem Jane Austen-Roman?
Nein, tatsächlich nicht. Vielleicht hilft dir sogar schon das allererste Bild auf die Sprünge, das ich dir und natürlich auch all unseren Zuhörenden, die auf Instagram, TikTok und Co. nachschauen wollen, jetzt zur Verfügung stelle.
Ja, jetzt werdet ihr natürlich alle erfahren, wie schlecht ich mit Flaggen bin. Also, auf dem Foto ist zu sehen ein kleines, süßes, weißes Gebäude, was so ein bisschen, weiß ich nicht, Kolonialstil vielleicht ist mit dem Dach. I don't know.
Ja, vielleicht schon. Architektonisch bin ich jetzt ja auch nicht so super bewandert, ne?
Ja, da steht auf jeden Fall vorne drauf Love Lady City Hall. Und für eine City Hall sieht es dann doch sehr klein, schmucklos und irgendwie auch verlassen aus. Wobei die Tür auf ist und da hängen, glaube ich, auch irgendwelche Zettel dran. Aber zumindest die eine Scheibe sieht irgendwie komplett dunkel aus. Entweder abgeklebt oder als...
Also die ist schon halt in Betrieb.
Ist schon in Betrieb, ja, okay. Ja. Ja, also sieht auf jeden Fall nicht so aus, als wäre es in Betrieb. Das ist an einem Ort, wo die Strommaste auf der Straße sind und recht niedrig.
Mhm.
Das Gebäude ist auch recht niedrig. Und daneben sieht man zwei Flaggen. Und wenn ich das richtig sehe, dürfte das eine die Flagge von Großbritannien sein?
Nein, nicht ganz. Also die so...
So zerknittert ist.
Genau, die so zerknittert ist. Das ist nämlich auch das Problem. Das ist tatsächlich die Landesflagge. Es ist aber nicht die von Großbritannien. Sie hat... 13 Streifen und 50 Sterne.
Ach, die US-Flagge.
Richtig.
Und das rechts daneben ist dann nicht eine Landesflagge?
Das ist die Flagge des Bundesstaates.
Okay, dann ist das bestimmt irgendwie, keine Ahnung, Texas.
Es ist Texas, oh. Sehr gut. Genau, wir befinden uns hier in Love Lady im Bundesstaat Texas, dem Howdy- und Ölstaat im Süden der USA. Dieser Staat ragt im Vergleich zur ansonsten recht geraden Grenze fast lächerlich weit nach Mexiko herein und ist für viele Menschen der Ursprung zahlreicher US-Stereotype. Irgendwie vergleichbar, wie das hier mit Bayern und Deutschland ist, obwohl nicht alles, was Bayern ist, glücklicherweise auch auf Deutschland zutrifft. Kommen wir aber zurück nach Love Lady. Wenn du dir die City Hall, du hast ja schon gesagt, die ist recht klein, wenn du dir die anschaust, wie viele Menschen glaubst du denn wohnen dort?
In diesem Haus?
Nein, in ganz Love Lady. Aber du hast ja schon gesagt, das ist eher eine kleine City Hall.
Ich war jetzt diese Woche in Leverkusen. Da haben, glaube ich, so 160.000 Menschen gewohnt oder wohnen immer noch dort. Und ich würde vermuten, dass in Lovelady weniger Leute wohnen. Vielleicht 3000?
In Lovelady wohnen 570 Menschen.
Och.
Und damit 570 mal so viel wie in Findeli, dem Ort, dem du schon mal eine Folge hier gewidmet hast. Hört die auch gerne nach. P wie Findeli. Gegründet wurde Lovelady eigentlich ganz ähnlich wie der Ort, von dem du mir damals erzählt hast, in den 1870er Jahren. Und zwar von den Besitzern und Investoren der Houston and Great Northern Railroad. Die errichteten gerade eine neue Eisenbahnlinie in der Gegend, die mehrere schon bestehende Orte an die Eisenbahn anbinden sollte.
Das klingt ja wirklich sehr nach Findeli.
Ja, fand ich auch, als ich das recherchiert habe. Und naja, eben auf diesem Wege entstanden tatsächlich nicht nur Findeli und Lovelady, sondern in den ganzen USA sehr, sehr viele Orte. Einige sind ganz verschwunden, in einigen gibt es nur noch die Tankstelle, die nach einem Kaffee benannt ist. Und ein anderer Ort ist eben Lovelady. Dieser Ort heißt so, weil das Land, auf dem die Bahntrasse errichtet wurde, von dem Unternehmer Cyrus Lovelady zur Verfügung gestellt wurde.
Was für ein schöner Name.
Wann genau der Ort gegründet wurde, kann man nicht so genau sagen, dafür aber wann die Post in Lovelady eröffnete, und zwar am 8. November 1872. Ich bin immer so ein bisschen fasziniert davon, dass irgendwie so die Eröffnung einer Post in den USA so krass eine Bedeutung hat irgendwie. Also auch Findeli hatte ja diese große Post.
Ja.
Und kennst du diesen Film Postman mit Kevin Costner?
Nee, aber kennst, also du, wir haben doch auch diesen Weihnachtsfilm Klaus gesehen. Da ging es doch auch darum, dass eine Poststelle da, wo der Weihnachtsmann wohnt, eröffnet wird.
Stimmt, aber ich glaube, das ist ein skandinavischer Film sogar.
Ja, okay.
Und in Postman, das spielt in so einer postapokalyptischen USA und er versucht diese Postapokalypse oder in diesem postapokalyptischen das, ja, die Ordnung wiederherzustellen, indem er halt die Post verteilt. Das ist ganz weird.
Das klingt wirklich, ja.
Ich glaube, es ist nicht Kevin Costners bester Film.
Okay, aber ja, ich kann mir aber auch vorstellen, dass einfach dann durch die Anbindung an das Postsystem dann halt auch einfach ein Ort wirklich dokumentiert ist. Mhm. Und dass es deswegen vielleicht halt diese Bedeutung einfach hat.
Ja, es gibt auf jeden Fall auch in der Stadt eine Plakette, auf der steht, wann die Post eröffnet hat. Neben der Post eröffneten auch andere Orte des täglichen Bedarfs, wie zum Beispiel mehrere Pferdeställe, eine Schmiede, Hotels, ein Markt und im Jahr 1876 auch eine Schule. Und die Schule gibt es ja auch heute noch in Lovelady. Und vielleicht auch, wenn du an Findeli nochmal denkst, es gibt erstaunlich viele Parallelen, bist du ja eine Expertin für kleinere Orte in den USA. Was könnte es noch für Orte des täglichen Bedarfs heute in Lovelady geben neben der Schule?
Eine Kirche. Oder wenn wir auf Findeli anspielen, natürlich eine Tankstelle.
Genau, es gibt eine Tankstelle. Außerdem ein Hundezüchter, ein Dollarladen, einen wirklich gruselig aussehenden Self-Storage-Ort, ein Footballfeld, eine Filiale einer Biergartenkette, die regelmäßig Bingo-Abende ausrichtet und eine Pizzeria mit überraschend guten Google-Bewertungen.
Ja, man will sich ja wahrscheinlich dann auch gut stellen mit dem Besitzer oder der Besitzerin, wenn man da schon in diesem 500-Seelen-Ort wohnt.
Ja, und es gibt da drum, wie es in Texas häufig ist, jetzt auch nicht so viele andere Orte. Es gibt aber 30 Kilometer von Lovelady, und das gehört schon noch mit zu dem Ort, einen Ort, der anders als die örtliche Pizzeria keine guten Google-Bewertungen hatte. Und der hat genau genommen gar keine Google-Bewertungen, denn die wurden für diesen Ort komplett abgeschaltet. Denn bei diesem Ort handelt es sich um die J. Dale Wainwright Unit. Eine Gefängnisanlage für mehr als 2000 Menschen. Und von dieser darfst du dir jetzt auch ein Bild anschauen.
Ist das grundsätzlich so, dass man Gefängnisse nicht bei Google bewerten kann? Oder ist das jetzt bei dem Gefängnis was Besonderes, dass man das nicht bei Google bewerten kann?
Das habe ich mich auch gefragt. Aber nicht so sehr, dass ich es recherchiert hätte. Ich glaube, man kann Gefängnisse grundsätzlich nicht bei Google bewerten.
Ich würde sehr, sehr gerne Gefängnisbewertung bei Google lesen. Aber naja, jetzt erstmal zum Bild.
Man kann übrigens auch die JVA Plötzensee nicht bei Google bewerten. Also von daher, das habe ich jetzt gerade nochmal nachgeschaut. Schade. Beschreib doch trotzdem gerne jetzt mal das Bild von der Wainwright Unit.
Es sieht auf den ersten Blick gar nicht so trist aus wie jetzt manch anderes Gefängnis. Was wahrscheinlich daran liegt, dass das Gebäude so in roten Backstein oder in roter Farbe irgendwie ist und das schon mal ein bisschen freundlich aussieht. Auch dieser Schriftzug, wo dann der Name des Gefängnisses draufsteht mit diesem Sheriff-Stern darüber, sieht sehr sauber aus, sehr gut geputzt. Mhm. Und davor ist halt auch so ein bisschen Grünfläche, ein Baum, ein paar Sträucher, ein Rollrasen vermutlich. Also es sieht irgendwie insgesamt recht farbenfroh aus, aber wenn man dann genauer hinguckt, dann sieht man natürlich, dass sämtliche Fenster und auch die Tür mit einem Gitter versehen sind und dass es halt auch nur diese Fenster im Erdgeschoss gibt und es dann zum Beispiel in der ersten Etage halt keine Fenster mehr gibt.
Ich finde, das hast du gut beschrieben und ich habe auch eine Erklärung dafür, warum das Schild vielleicht so sauber aussieht. Denn wirklich lange heißt die Wainwright Unit noch gar nicht Wainwright Unit. Sie wurde erst vor wenigen Jahren umbenannt und zwar nach einem ehemaligen texanischen Richter. Gegründet wurde das Gefängnis schon vor über 100 Jahren und zwar im April 1917 unter dem Namen Eastham Unit. Genannt wurde der Knast aber häufig nur The Ham. Das haben Gefängnisse ja häufig, dass sie so einen coolen Spitznamen haben, wie zum Beispiel auch die JVA in Hamburg-Fuhlsbüttel, die wird Santa Fu genannt.
Wow. Ja. Hat das Gefängnis im Moabit in Berlin auch irgendwie einen coolen Spitznamen?
Ich glaube nicht, aber die JVA Plötzensee, bei der ich ja nachgeschaut habe, das ist die Plötze, wie das in Berlin immer so gemacht wird.
Ja, ne? Das ist so typisch Berlin, ja.
So niedlich The Ham aber auch klingt, so wenig niedlich war der Alltag in diesem Gefängnis. Denn es handelte sich um eine Gefängnisfarm, auf der die Arbeitenden täglich zu harter Arbeit auf den Feldern oder dann später auch in einer Fabrik gezwungen wurden. Es wurde Baumwolle abgebaut und dann eben in dieser Fabrik verarbeitet. Und wie hart die Arbeit auf der Gefängnisfarm war, davon zeugen zahlreiche Berichte. Auch der eines jungen Mannes, der im Jahr 1930 nach Eastham kam. Ein Kleinkrimineller, der Tresore knackte, Geschäfte ausraubte und Autos stahl. Angeklagt war er wegen zweifachen Einbruchs und fünffachen Autodiebstahls. Und willst du mal raten, was man in den 1930er Jahren der USA so für diese Dinge bekommen hat?
Boah, finde ich ganz schwierig. Ich weiß auch nicht, was man da heute für bekommt. Mhm. Wahrscheinlich damals dann noch ein bisschen mehr, 10 Jahre?
14 Jahre.
Okay, das klingt schon nach einer sehr langen Zeit. Ich glaube, so viel kriegt man heute, wenn man jemanden ermordet hat oder so, ne?
Ja, ich glaube. Also ich glaube, Totschlag Deutschland kann man 14 Jahre für bekommen. Ja. Mhm. Also Mord nicht. Ich glaube, Mord ist mindestens 15, aber Totschlag ist bis 15.
Okay.
Dieser Kleinkriminelle kam aber nicht direkt nach Eastham. Der Kleinkriminelle kam erstmal in einen Knast in Waco, brach allerdings bereits nach wenigen Wochen mit Hilfe einer Pistole aus.
Warum hatte er eine Pistole?
Ja, das sind, glaube ich, die 1930er Jahre der USA.
Und Texas.
Allerdings wurde er nur eine Woche später schon wieder geschnappt und dann kam er eben nach Eastham, weil auch die Gefangenen haben Eastham immer als besondere Strafe wahrgenommen, weil man da so hart schuften musste. Und nun kam auch unser Kleinkrimineller dorthin und berichtete selbst später, wie schrecklich das gewesen war. Unser Kleinkrimineller wurde Zeuge, wie Schließer Gefangene geschlagen haben, wie Häftlinge in Blechschwitzkästen unter der sengenden Hitze gefoltert wurden. Und laut seinen Berichten wurden Insassen von Schließern ermordet, damit diese später eine Flucht fingieren und $25 Belohnung für die Ergreifung eines Flüchtigen einstreichen konnten.
Krass, was sind denn Blechschwitzkästen?
Das sind Kisten aus Blech, die in die sengende Hitze gestellt wurden und die haben sich besonders aufgeheizt und die Gefangenen wurden da reingesteckt, um halt zu schwitzen.
Wow.
Ja, also ein...
Und wahrscheinlich auch nicht nur um zu schwitzen, sondern um einen Kreislaufkollaps zu kriegen.
Ja, wahrscheinlich hat man die vielleicht noch gerade rechtzeitig vorher rausgeholt, da das ja nicht so, also da es eine Foltermethode ist, ist das nicht so gut dokumentiert, wie genau das abgelaufen ist und wann man die wieder rausgeholt hat. Aber auf jeden Fall ist das eine Foltermethode, die da im Knast aber gang und gäbe als Bestrafung war.
Wow.
Um wenigstens der harten Arbeit auf dem Feld entkommen zu können, griff der Kleinkriminelle dann auf einen Trick zurück, dem sich immer wieder Häftlinge in Eastham bedienten. Er fügte sich selbst Verletzungen zu. Und so amputierte er sich 2 Zehen, weswegen er zeitlebens hinkte und nicht mehr auf den Feldern arbeiten musste.
Okay, also das hat man dann schon wenigstens denen gewährt, dass dann Verletzte nicht dort arbeiten mussten und nicht das gleiche Pensum erledigen mussten wie halt dann nicht Verletzte.
Ich glaube, sie waren dann auch einfach den Leuten hinderlich, die wollten Geld machen und dann hat man sie halt einfach versauern lassen.
Okay.
Und unser Kleinkrimineller erlebte auch ein echtes Martyrium, das ihn für immer verändern sollte. Denn gleich mehrfach wurde der damals 21-Jährige von einem anderen Häftling sexuell missbraucht, bis er sich irgendwann rächte. Mit einem Eisenrohr schlug er auf seinen Peiniger ein, bis sein Schädel brach. Aus dem Kleinkriminellen ist im Knast ein Mörder geworden. Bestraft wurde er dafür allerdings nicht, denn ein anderer Häftling, der bereits lebenslänglich verurteilt war, nahm die Schuld auf sich. Und so fügten sich die, na sagen wir mal, glücklichen Umstände, dass der Kleinkriminelle nach nicht einmal 2 Jahren Haft unter Auflagen begnadigt wurde. Grund dafür waren tatsächlich die notorisch überbelegten Gefängnisse in Texas. Die Behörden machten also mit seiner Begnadigung nur Platz für schlimmere Verbrecher. Unser inzwischen 22 Jahre alter Kleinkrimineller konnte endlich seine Freundin wiedersehen, die er kurz vor seiner Festnahme kennengelernt hatte. Und die hatte natürlich auch auf ihren Liebsten gewartet und von diesen beiden frisch wiedergefundenen, von den beiden liebenden Seelen darfst du dir jetzt auch ein Foto anschauen.
Das ist aber ein romantisches Foto.
Ja, findest du?
Sind es Bonnie und Clyde?
Das sind Bonnie und Clyde.
Ah, ich habe mich schon gerade die ganze Zeit gefragt, wann du wohl den Namen des Kleinkriminellen verrätst und ob da eine Rolle spielt. Aber ja, als dann jetzt die Frau dazu kam, dachte ich mir, ach, vielleicht erzählst du ja diese Geschichte. Also ich hätte sie jetzt nur vom Foto natürlich nicht erkannt.
Mhm. Was siehst du denn auf dem Foto tatsächlich?
Auf dem Foto sieht man ein junges Paar, einen jungen Mann, sehr adrett gekleidet mit Jackett und darunter dieses Teil, was man unter einem Jackett trägt.
Eine Weste.
In der Hand hat er einen Hut. Und hinter ihm steht ein altes Auto, es ist ein Schwarz-Weiß-Foto, ist offensichtlich aus einer vergangenen Zeit. Und sehr lässig in seinem Arm ist die Frau, die sich dann an seinen Schultern, an seinem Hals festhält. Auch sie ist sehr schick gekleidet, hat schicke Schuhe, ein schickes Kostümchen und auch so eine schicke Mütze und lächelt ganz verliebt und glücklich.
Die beiden sind auch wirklich verliebt. Muss man sagen, die scheinen sich wirklich gern gehabt zu haben. Du hast sie schon erkannt oder hast es zumindest richtig vermutet. Bonnie und Clyde sind als Paar eine der beliebtesten Analogien der Popkultur. Sie wurden in Büchern, Filmen und auch Liedern immer wieder beschrieben und besungen. Vor allem wurde diese Metapher gerne von Rappern verwendet. Ganz besonders haben sich da zuletzt Bushido und Jay-Z hervorgetan. Aber auch Tupac hat mehrfach über Bonnie und Clyde gerappt.
Ja, richtige popkulturelle HeldInnen.
Mhm. Nun will ich dir, weil unsere Zeit hier auch ein bisschen begrenzt ist, nicht die ganze Geschichte von Bonnie und Clyde erzählen. Das würde einfach den Rahmen sprengen. Aber ich möchte so viel sagen. Die beiden wurden tatsächlich nicht erst im Nachhinein ikonisch. Sie waren es auch während ihres gesamten kriminellen Wirkens. Sie waren in den USA nämlich in der Public Enemy Era tätig, also der Ära der Staatsfeinde. Zusammen mit mehreren Verbündeten, die vor allem aus dem Umfeld von Clyde stammten, überfielen sie Banken, Lebensmittelgeschäfte oder Tankstellen und gingen dabei durchaus brutal vor. Insgesamt tötete die Bande bei ihren Überfällen mindestens 13 Menschen, 9 von ihnen waren Polizisten, 4 weitere waren Zivilisten. Bekanntheit erlangten sie aber natürlich durch den USP, dass Bonnie und Clyde ganz offensichtlich ein Paar waren, das sich ziemlich liebte, und das war eben für US-amerikanische Staatsfeinde durchaus unüblich. Genauso wie ihre Art der Flucht, denn die Bande verfügte immer über, und du hast das schon auf dem Foto kurz beschrieben, schicke, schnelle Autos, mit denen sie der Polizei stets einen Schritt voraus waren. Vor allem Clyde legte immer großen Wert auf dieses schnelle Fortbewegungsmittel und er war so ein großer Fan, dass er sogar einem Mann, den wir hier in diesem Podcast auch schon einmal kennengelernt haben, einen Brief geschrieben haben soll.
Lass mich raten, Henry Ford.
Es ist Henry Ford. Clyde Barrow hat einen Brief an Henry Ford geschrieben.
Hat er in dem Brief höflich darum gebeten, ein Auto geschenkt zu bekommen?
Nein, Clyde kam immer ganz gut an Autos, denn er war ja ein begnadeter Autodieb und hat eben am liebsten Ford V8 Modelle geklaut und dieses auch in seinem Brief an Henry Ford über den Klee gelobt. Dieser Brief, der von Clyde stammen soll, ist heute noch erhalten und wurde von der Ford Company archiviert. Ich kann dir leider allerdings nicht ganz sagen, ob er wirklich von Clyde stammt. Einige Handschriftexperten zweifeln die Echtheit an, andere Historiker meinen, es wäre aber durchaus etwas, was der Räuber hätte schreiben können.
Das ist schon witzig.
Willst du wissen, was er geschrieben hat?
Ja.
Dann lese ich dir jetzt vor, was in dem Brief stand.
Ja, bitte.
Solange ich noch Luft in den Lungen habe, werde ich Ihnen sagen, was für ein tolles Auto Sie bauen. Ich bin ausschließlich fortgefahren, wenn ich einen fahren konnte. In puncto Dauergeschwindigkeit und Pannensicherheit ist der Ford jedem anderen Auto weit überlegen. Und selbst wenn mein Geschäft nicht ganz legal war, kann es nicht schaden, Ihnen zu sagen, was für ein tolles Auto Sie mit dem V8 haben.
Ja, ich finde es auch super, dass er geschrieben hat, dass es vielleicht nicht ganz legal war.
Ja, das ist immer Auslegungssache bei der Berufswahl, aber Clyde hat sich ja sicherlich nicht ohne Absicht für seinen illegalen Berufsweg entschieden. Ja,
wahrscheinlich nicht.
Doch nicht nur für den V8 und seine Bonnie hatte Clyde eine große Leidenschaft. Auch ein Racheakt an der East Ham Gefängnisfarm schwebte lange in seinem Kopf herum. Schließlich soll er da ja einige schlimme Dinge erlebt haben. Einmal soll er gesagt haben, ich würde am liebsten all diese verdammten Wärter erschießen und alle freilassen. Und so sagte er dann nach einigem Zögern auch zu, als ein ehemaliger Knastkumpel, von dem er eigentlich relativ wenig hielt, bei ihm vor der Tür stand und vorschlug, einigen Häftlingen, darunter ihren Bandenmitgliedern Ray Hamilton und Joe Palmer, die Flucht zu ermöglichen. Hamilton saß 266 Jahre wegen Autodiebstahls, bewaffneten Raubüberfalls und Mord.
Das ist eine sehr lange Zeit.
Wahrscheinlich wäre er da nicht mehr lebend rausgekommen, ja, würde ich mal sagen. Palmer hingegen saß nur 25 Jahre wegen Raubüberfällen. Neben den beiden sollten auch ein gewisser Hilton Bybee, der 99 Jahre wegen Mordes, und ein Henry Methvin, 10 Jahre Knast wegen Raubes und versuchten Mordes, befreit werden. Und von diesen vier Prachtkerlen darfst du dir jetzt auch mal ein paar Fotos anschauen.
Das mache ich. Auf dem ersten Foto sehe ich Raymond Hamilton. Der sieht jetzt nicht so glücklich darüber aus, dass er so einen Mugshot abliefern muss, dass er auf dem Revier ist.
Ja,
weiß gar nicht, was ich zu dem sagen soll. Das sieht einfach aus wie so ein durchschnittlich schlecht gelaunter Kerl.
Raymond Hamilton, ja, ich finde, zu dem gibt's, also insgesamt, das ist ja auch nur ein Eindruck für dich, ne?
Ja.
Also kann man jetzt gerne auch zu Hilton Bybee weiter runterscrollen, genau. Der ist auf der gleichen Seite.
Hilton Bybee, der hat schon eine etwas schickere Frisur als der Raymond.
Die ist mir auch aufgefallen.
Ja, also schon so eine schöne, tolle. Auch er sieht nicht allzu glücklich darüber aus, dass er gefangen genommen wurde. Dann haben wir Henry Methvin. Erinnert ein bisschen an Elvis Presley, gerade auf diesem Frontalfoto.
Finde ich auch absolut.
Schon, ne? Der hat auch irgendwie krasse Augen. Das sieht man selbst auf diesem sehr grob gekörnten Schwarz-Weiß-Foto. Und dann haben wir noch Joe Palmer. Der sieht sehr, sehr dünn aus.
Mhm.
Da hat das Foto auch noch die schlechteste Qualität, würde ich sagen. Sieht auch sehr unglücklich aus.
Ja, man muss sagen, dass ich finde, ohne Joe Palmer zu nahe treten zu wollen, dass die anderen drei, die da freigelassen werden sollten, auch alles sehr attraktive Menschen sind. Joe Palmer fällt da ein bisschen aus der Reihe. Also irgendwie haben sich Bonnie und Clyde auch offenbar sehr gerne mit sehr attraktiven Menschen umgeben, ist mir noch aufgefallen.
Ja, das stimmt. Aber ich glaube, bei Joe Palmer liegt es auch wirklich daran, dass er so ein bisschen abgemagert wirkt.
Das kann natürlich sein. Kommen wir aber jetzt nun dazu, wie dieser Ausbruch vonstatten gehen sollte. Am Abend des 13. Januar 1934 war es soweit. Ein Ford V8 Coupé stand auf einer ruhigen Landstraße unweit des East Ham Knastes. Clyde Barrow und Bonnie Parker saßen wahrscheinlich etwas unruhig im Auto, denn sie warteten auf Floyd Hamilton, ein Mitglied ihrer Bande und Bruder des inhaftierten Ray. Er wollte zusammen mit Jimmy Mullins, dem Ex-Häftling, dem Clyde eigentlich misstraute, Waffen aufs Gefängnisgelände schmuggeln. Während Bonnie und Clyde also warteten, deponierten die beiden Männer einen alten Fahrradschlauch unter einem Abflusskanal. In dem Schlauch befanden sich zwei Revolver mit mehreren Magazinen Munition. Die Aufregung, das muss man ganz klar sagen, war aber ein bisschen unnötig, denn Mullins und Floyd Hamilton schafften ihre Aufgabe ganz easy. Alles ging glatt, sie kamen zurück, sie hatten die Waffen deponiert und wurden dabei nicht gesehen. Hamilton konnte am nächsten Tag ganz legal zu seinem Bruder in den Knast gehen als offizieller Besucher und ihm ja, mit einigen Tricks, Kniffen und vielleicht auch dem ein oder anderen leise gewisperten Wort klarmachen, dass die Waffen deponiert seien. Ein Häftling, der einige Sonderrechte besaß, aber selbst gar nicht mit ausbrechen wollte, holte anschließend die Waffen, die dort deponiert waren, und brachte sie in den Schlafsaal. Joe Palmer versteckte sie unter seiner Matratze. Und zwar bis zum Morgen des 16. Januar. An diesem Morgen stand der Ford V8 wieder auf einer Landstraße in Texas. Diesmal saß aber nur Bonnie im Auto. Clyde und Jimmy Mullins begaben sich schwer bewaffnet auf eine Lichtung, von der man einen guten Blick auf die Gefängnisfarm hatte. Am Ufer eines Baches kauerten sie sich hin und warteten auf einen Arbeitstrupp. Den Arbeitstrupp mit Hamilton, Palmer, Methvin und Bybee. Begleitet wurden Zwangsarbeiter in der East Ham Farm stets von einem sogenannten Shotgun-Ring. Also Wächtern, die einen Kreis um die Häftlinge bildeten, um diese an der Flucht zu hindern. Zudem hielt sich ein sogenannter Long-Arm-Man im Hintergrund auf. Er sollte für den Fall, dass Häftlinge diesen Kreis durchbrechen würden, aus der Entfernung auf die Männer schießen, damit sie nicht abhauen konnten.
Wow.
Ja, und als dieser Long-Arm-Man musste er immer im Hintergrund bleiben, damit er jetzt nicht auch vor Ort überwältigt werden könnte.
Das sind halt schon krasse Sicherheitsvorkehrungen dann für so eine Umgebung.
Mhm, aber du arbeitest halt auch auf einer Farm. Also jetzt mal ganz aus Sicht des Law Enforcement, also sozusagen, du kannst ja nicht eine ganze Farm so richtig komplett absperren. Das ist ja ein so großes Gebiet. Natürlich. Und auf der einen Seite sind da ja auch Mörder bei, dass die Behandlung dieser Häftlinge jetzt nicht auf Resozialisierung, sondern eher auf Drangsalierung ausgelegt ist, ist natürlich auch nicht gut, aber an sich können wir als Gesellschaft durchaus ein Interesse haben, dass Mörder jetzt nicht irgendwie ganz leicht fliehen können.
Ja, das stimmt, aber dann ist natürlich die Frage, ob dann diese Zwangsarbeit wirklich das richtige Mittel ist.
Das, genau, also wie gesagt, wir können davon ausgehen, dass die Mittel nicht sonderlich gut sind. Am Morgen des Ausbruchs soll ein gewisser Major Crossan den wichtigen Job des Long Arm Man übernehmen. Major war übrigens nicht sein Titel, sondern sein Vorname.
Das ist witzig. Ja,
das habe ich mir extra notiert. Ich dachte, hä, wo ist der Vorname? Aber es war sein Vorname. Die Ausbrecher hatten von dieser Besetzung übrigens gewusst und auch extra wegen Major Crossan diesen Tag gewählt. Hast du eine Ahnung, warum?
Weil sie den entweder ganz besonders nicht mochten und den gerne umlegen wollten oder weil er bestechlich war.
Nicht ganz. Crossan war als Sadist bekannt. Und als solcher soll er sich immer wieder von seinem Posten entfernt haben, um Gefangene zu bestrafen, indem er sie schlug oder anderweitig quälte. Das war natürlich für seinen Ausbruch gut, weil dann der Long-Arm-Man eben nicht auf seinem Posten war. Und das machten sich die Häftlinge auch hier zunutze. Hamilton musste ohnehin die Gefängnisregeln ein bisschen beugen, um mit den anderen drei Männern in eine Gefängnisgruppe zu kommen, damit sie gemeinsam fliehen konnten. Und am Arbeitsort fiel eben diese falsche Gruppenzuordnung von Hamilton auf und sollte geahndet werden. Und dafür ritt dann auch Crossan an, weil der eigentlich diensthabende Aufseher wusste, Crossan bestraft ganz gerne. Und während sich Crossan nun mit dem eigentlichen Aufseher beriet, ging Palmer auf die beiden zu. Und was dann passierte, darüber gibt es natürlich wieder sehr unterschiedliche Berichte. Entweder hat Palmer die beiden Männer nur bedroht und dann einen Schuss von Crossan erwidert, oder aber er hat den ersten Schuss abgegeben. Was sicher ist, viele weitere Schüsse folgten und einer traf Crossan in den Bauch. Schwer verletzt versuchte er zurück zum Lager zu reiten, um Verstärkung zu holen, aber der Long-Arm-Man, der so von Weitem eben gucken sollte, dass niemand flieht, war auf jeden Fall schon mal raus. Und in diesem Moment griff dann auch vom Bach aus Clyde ein. Er feuerte mehrere Salven mit einem Maschinengewehr über die Köpfe der Wärter und der Häftlinge. Denn er wollte niemanden treffen, nicht nur, denn Clyde wollte niemanden treffen, er wollte nur alle Leute in Schrecken versetzen, damit sie sich irgendwie decken können und die Eingeweihten die Flucht ergreifen können.
Ah, auch um so ein bisschen Panik dann zu schüren.
Genau, wusste ja niemand, dass drüber geschossen wird, außer die vier, die eben ausbrechen wollten. Und das funktionierte auch. Wachen und Gefangene duckten sich und suchten Deckung auf dem Feld. Bonnie, die die Schüsse gehört hatte, betätigte daraufhin die Hupe als Zeichen, dass nun die Flucht beginnen könnte. Palmer, Hamilton, Methvin und Bybee rannten nach Süden und im Fort von Bonnie und Clyde fuhren sie dann alle zusammen in die Freiheit.
Das waren dann ja auch ganz schön viele Leute in so einem Fort.
Ja, ich kann es mir auch nicht so ganz vorstellen, aber es schien geklappt zu haben.
Na gut, wahrscheinlich haben die sich auch nicht alle brav irgendwie jeder auf den Sitz gesetzt und angeschnallt.
Ich weiß gar nicht, ob es damals schon Sicherheitsgurte gab, ehrlich gesagt. Während diesem ganzen Aufruhr hat auch ein weiterer Sträfling mit dem Namen J.B. French, der war wegen Raubes und versuchten Mordes und Autodiebstahl im Gefängnis, die Flucht gewagt. Seine Flucht war allerdings nicht organisiert, sondern war halt nur so chaotisch. Oh ja, hier wird geschossen, ich versuche mal abzuhauen, mäßig. Und er versteckte sich dann im Wald und wurde nach nicht einmal 24 Stunden aufgegriffen. Einige Wärter, denen ihr Dienst offenbar wichtiger war als ihr eigenes Leben, hatten sich nicht versteckt und somit auch eine Massenflucht anderer Häftlinge verhindern können. Dementsprechend haben es tatsächlich bei diesem Ausbruch 5 Leute rausgeschafft. Einer ungeplant und der war auch bald wieder im Knast. Wirklich lange blieben aber auch die 4 aktiv von Bonnie und Clyde befreiten Häftlinge nicht in Freiheit. Hilton Bybee wurde bereits am 30. Januar wieder gefangen genommen. Wenig später landeten auch Ray Hamilton und Joe Palmer ebenfalls wieder in den Händen der Justiz.
Weil sie dann wieder kriminell wurden oder weil sie einfach geschnappt wurden und ja gesucht wurden?
Also sie mussten untertauchen und sie wurden auch weiterhin gesucht. Ob sie dabei kriminell waren, ich nehme es mal an, weil sie ja nicht offiziell irgendwo arbeiten konnten. Ja. Und dann wurden sie halt geschnappt und landeten tatsächlich sogar auf dem elektrischen Stuhl.
Mhm.
Ein Beitrag zu ihrer Verurteilung hatte übrigens Jimmy Mullins beigetragen. Der hatte ja bei ihrer Flucht geholfen und sogar Clyde eigentlich für diese Flucht mit angeheuert. Und Clyde hatte bei ihm schon immer ein schlechtes Gefühl, weil er schon im Gefängnis ein Spitzel war. Er sagte gegen die beiden vor Gericht als Kronzeuge aus und erhielt entsprechend Immunität. Diese aber nur für diesen einen Fall und, naja, wenig später landete er wieder im Knast. Und zwar wegen eines Raubüberfalls im Wert von $36, für den er eine Haftstrafe von 75 Jahren bekam.
Wow.
Ich nehme an, dass da halt schon irgendwie noch das eigentlich...
Ja, das also, war dann schon politisch.
Ja, dass das eine politische Strafe war. Safe. Mullins sollte nicht der einzige Verräter in der Runde bleiben, denn auch der befreite Henry Methvin wollte sich seine Freiheit später mit einem Verrat erkaufen. Und so half er der texanischen Polizei dabei, Bonnie und Clyde in einen Hinterhalt zu locken. Und auch über diesen Hinterhalt könnte man wahrscheinlich eine Folge machen, wenn ich jetzt nicht spoilern würde, wie sie ausgeht oder wie er ausgeht, der Hinterhalt. Denn die beiden Kriminellen starben in einem Kugelhagel. Und auch der Wagen der beiden, wieder ein Ford V8, wurde nahezu komplett von Kugeln durchlöchert und zumindest von diesem durchlöcherten Ford, weil es auch so ein Bild der Zeitgeschichte ist, darfst du dir jetzt noch ein Foto anschauen.
Ja, der sieht aus wie Schweizer Käse, wie man so schön sagt. Der ist auf jeden Fall sehr durchlöchert. Ja, und man sieht dann im Hintergrund auch noch dann wahrscheinlich dann irgendwie Polizisten stehen.
Genau.
Auch alle schick mit Anzug, so wie es damals dann so Sitte war.
Genau
die,
so.
Die waren dann nicht mehr.
So ist es.
Kleid.
Ja, also damit ist dann die Geschichte des berühmtesten Verbrecherpaares der Vereinigten Staaten, nicht nur der 30er Jahre vermutlich, auch vorbei. Die Geschichte von Lovelady und dem Knast dort, der Eastham Unit, noch lange nicht. Nach dem Ausbruch wurden die Zügel in der Gefängnisanstalt noch enger gezogen. Die Verantwortlichen mussten sich nämlich natürlich dafür rechtfertigen, wie ein derartiger Ausbruch geschehen konnte. Und auch wenn Ausbrüche früher noch deutlich häufiger vorkamen als heute, musste natürlich reagiert werden. Es rollten auch einige Köpfe, jetzt symbolisch gesagt. Ein Häftling, der in den 60ern, also 30 Jahre nach Clyde in The Ham einsaß, beschrieb den Knast als mörderisch. Der Autor Robert Parkinson, der über das Gefängnis ein Buch geschrieben hatte, erklärte, dass auch in den 80er und 90er Jahren immer noch ein Gefängnisalltag wie im 19. Jahrhundert herrsche. Und weiterhin mussten die Häftlinge Zwangsarbeit auf den Feldern verrichten. Heutzutage ist aber die Textilwirtschaft dort einer Viehhaltung gewichen. Man ist immer noch auf den Feldern, aber muss nicht mehr Baumwolle sammeln und das in der Fabrik spinnen.
Okay, also man ist jetzt quasi dann Landwirt, wenn man da Insasse ist.
Zwangslandwirt, genau. Ja.
Okay.
Und nicht nur das hat sich geändert, denn eine Gruppe von Häftlingen hatte 1972 gegen die Strafen und Haftbedingungen in Eastham geklagt und bekam von einem Bezirksgericht in Texas sogar Recht. Es sollte aber bis zu 30 Jahre dauern, bis die Aufsichtsbehörde The Ham attestierte, sich nun endlich angemessen den Häftlingen gegenüber zu verhalten. Das war dann rund ums Jahr 2000.
Das ist auch wieder eine ganz schön lange Zeit.
Und man muss dazu sagen, dass wir hier von einem staatlich verwalteten Gefängnis reden. In den USA gibt es auch in den letzten Jahrzehnten immer mehr Privatgefängnisse, die vom Staat beauftragt wurden, weil der Staat einfach so viele Gefangene machte, dass er sie einfach nicht mehr beherbergen konnte. Und in diesen Privatgefängnissen, die natürlich nicht einfach staatlich gefördert sind, sondern ja, privat und auf Profit ausgelegt sind, waren die Haftbedingungen oder sind die Haftbedingungen noch deutlich, deutlich schlechter als in staatlichen amerikanischen Gefängnissen.
Ich muss sagen, das finde ich auch extrem gruselig, dass sowas in private Hand gegeben wird. Mhm. Das ist ja schon im Gesundheitswesen mehr als fragwürdig und super schädigend. Und dann gerade bei Gefängnissen, wo die Schwelle dann für diesen Machtmissbrauch ja auch noch mal viel größer ist. Aber ja, auf der anderen Seite, so wie die politische Entwicklung in den USA ist, sind die staatlichen Verhältnisse wahrscheinlich auch nicht allzu viel besser.
Nee, und wer sagt denn, dass es bei staatlichen Gefängnissen bleibt oder ob wir nicht bald Ex-Prisons von unserem neuen Doge-Minister da bekommen?
Ja.
Ne? Also ich nehme mal an, dass man damit ganz gutes Geld verdienen kann und dann wird Elon Musk das sicherlich tun. Gehe ich jetzt mal von aus.
Ja, weil das Menschenrechte da nicht mehr so viel zählen, das ist ja schon im Auftrag.
Genau. Und ja, das ist jetzt irgendwie ein trauriger Ausblick, aber irgendwie wollte ich diese Geschichte von Bonnie und Clyde erzählen und von Lovelady, natürlich dem schönen Ort, mit dem nicht so schönen Gefängnis vor
ja,
Ort.
Ja, der Name ist ein bisschen trügerisch, ne?
Ja, muss ich sagen. Ich finde es aber schon irgendwie schön, dass Clyde, der ja so verliebt war, in einem Gefängnis im Ort Love Lady saß.
Ja. Ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, den ich unbedingt besuchen muss.
Auch nicht die Pizzeria mit den guten Bewertungen.
Also wenn ich schon mal da wäre, dann würde ich auf jeden Fall in die Pizzeria gehen. Aber ansonsten kann man sich das vermutlich sparen. Wobei ich mir schon noch vorstellen kann, dass in diesem süßen City Council oder City Hall, dass es dann vielleicht auch nochmal irgendwie so eine Infotafel gibt.
Mhm. Ja, ich glaube, da ist die Infotafel, wo draufsteht, seit wann es die Post gibt, ehrlich gesagt. Ja, aber an sich ist das irgendwie so typischer US-amerikanischer Ort mit so einer grausamen Gefängnisfarm in der Nähe. Ja. Deshalb finde ich das super spannend und einfach, dass Bonnie und Clyde da gewirkt haben, diese Geschichte wollte ich unbedingt erzählen.
Vielen Dank für diese Geschichte.
Wenn euch diese Geschichte gefallen hat, seid ihr natürlich herzlich dazu eingeladen, uns das mitzuteilen. Am besten, indem ihr 5 Sterne bei Spotify, Apple Podcasts und Co. vergebt oder indem ihr diese Folge bei Instagram teilt oder wo auch immer ihr sonst unterwegs seid. Und bevor ich natürlich jetzt zum Ende komme, bin ich ja auch schon ganz gespannt auf deine Folge, die in 2 Wochen rauskommt. Und damit du da auch gescheit recherchieren kannst, brauchst du jetzt noch einen Buchstaben.
Das stimmt.
Und den losen wir dir jetzt aus. Ich sag A, du sagst Stopp. A.
Stopp.
D.
D. D wie Dyatlov Pass.
Oder wie Detroit. Wir hatten schon ganz schön oft D.
Nur 2-mal.
Ja, ganz schön oft.
Gut. Ja, schön. Freut mich.
Freut dich. Dann bin ich gespannt, was du dir zum Buchstaben D einfallen lässt. Und würde sagen, wir hören uns in 2 Wochen wieder. Euch hören wir hoffentlich auch in 2 Wochen wieder. Und dann sagen wir
bis zum nächsten Mal.